Liebe Zuschauer, ich möchte mir heute mit euch ein Kapitel aus dem Johannesevangelium anschauen, nämlich das Kapitel 8 und dort die Ehebrecherin. Ich habe es genannt, die zweite Chance. Wir befinden uns im Jahr 30 nach Christus und es ist gerade das Laubhüttenfest. Dort heißt es folgendermaßen dann im Johannesevangelium Kapitel 8, die Verse 1 bis 11. Jesus aber ging zum Ölberg und frühmorgens kam er wieder in den Tempel und alles Volk kam zu ihm und er setzte sich und lehrte sie. Aber die Schriftgelehrten und Pharisäer brachten eine Frau zu ihm, beim Ehebruch ergriffen, und stellten sie in die Mitte und sprachen zu ihm: Meister, diese Frau ist auf frischer Tat beim Ehebruch ergriffen worden. Mose aber hat uns im Gesetz geboten, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du? Das sagten sie aber, um ihn zu versuchen, damit sie ihn verklagen könnten. Aber Jesus bückte sich und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie nun fortfuhren, ihn zu fragen, richtete er sich auf und sprach zu ihnen: Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Und er bückte sich wieder und schrieb auf die Erde. Als sie aber das hörten, gingen sie weg, einer nach dem anderen, die Ältesten zuerst, und Jesus blieb allein mit der Frau, die in der Mitte stand. Jesus aber richtete sich auf und fragte sie: Wo sind sie, Frau? Hat dich jemand verdammt? Sie antwortete: Niemand, Herr. Und Jesus sprach: So verdamme ich dich auch nicht. Wunderbar, wir sind alle frei. Jesus verdammt die Frau nicht, Jesus verdammt uns nicht, uns geht's allen gut. Steht das bei euch zu Hause in der Bibel ganz genauso? Ich finde das interessant. Diese Szene hier wird oftmals von Leuten genutzt und ich bin öfter damit konfrontiert worden, wenn sie sagen, wir sind vollkommen frei, es gibt auch keine Konsequenzen, Jesus hat ja alle unsere Sünden vergeben, wir brauchen uns um nichts mehr zu kümmern. Und ganz interessanterweise lassen sie, ganz genauso wie ich jetzt eben, diesen letzten Satz im Vers 11 einfach weg. Aber Jesus hört nicht an dieser Stelle auf. Es kommt noch der nächste Satz mit hinzu. Und dieser Satz ist enorm wichtig für das gesamte Bild. Ja, Jesus verurteilt sie nicht, Jesus lässt sie nicht steinigen, aber er lässt sie auch nicht dort, wo sie gerade steht. So lese ich nochmal den letzten Vers insgesamt. Da heißt es dann: Sie antwortete: Niemand, Herr. Und Jesus sprach: So verdamme ich dich auch nicht. Gehe hin und sündige hinfort nicht mehr. Dieser Nachsatz ist eine zweite Chance. Die zweite Chance für die Frau, dass sie wieder neu beginnen kann. Jesus lässt sie nicht dort, wo sie ist. Er sagt nicht: Geh hin und mach einfach weiter so, wie du die gesamte Zeit gemacht hast. Nein, er sagt: Gehe hin und sündige hinfort nicht mehr. Ändere dein Leben. Diese Art von zweiten Chancen gibt es mehrfach in der Bibel. Unter anderem zum Beispiel den Kranken am Teich Bethesda. 38 Jahre lang hatte er dort gelegen und er konnte sich nicht bewegen und kam nie schnell genug in das Wasser, das angeblich heilen sollte. Jesus kam und Jesus heilte ihn. Und er sagte zu ihm auch zusätzlich, als er ihn wieder traf: Sündige hinfort nicht mehr. Wir haben auch denjenigen, der am Kreuz hing mit Jesus zusammen, den Schächer am Kreuz. Auch er bekam eine zweite Chance. Allerdings, er konnte in seinem Leben nicht mehr wirklich etwas ändern, denn er hing am Kreuz, es war vorbei und er musste übelst sterben. Wie ist das jetzt aber nochmal mit dem Mann am Teich Bethesda? Sündige hinfort nicht mehr? War er selber schuld an seiner Krankheit? Der Text scheint das zu sagen. Ist man automatisch selber schuld, wenn man krank ist? Nun ganz bestimmt nicht. Aber es könnte sein, dass es so ist. Denn wenn wir unseren Körper zerstören mit allem möglichen, Alkohol, Tabak, Drogen, massiver Kaffeegenuss und ähnliches, dann machen wir uns selber kaputt. Es kann sein, dass wir selber schuld sind. Aber auch dann hätten wir eine zweite Chance, wenn wir bereit sind, unseren Lebensstil zu ändern. Kommen wir wieder zu der Frau, die beim Ehebruch ertappt wurde. Etwas, was ich auch sehr häufig höre, ist, dass das, was hier geschieht, ganz stark gegen das ausgespielt wird, was in Matthäus Kapitel 18 geschrieben wird. Ich sage es einfach oder nenne es einfach mal die Jesus-Regel, wie jemand geschrieben hat dazu. Jesus spricht an dieser Stelle nämlich davon, dass wir mit dem Bruder oder der Schwester reden sollen, die sündigen oder die ein sündhaftes Verhalten haben. Und er schreibt oder sagt dort Folgendes. Ich lese das kurz vor. Ihr könnt es selber mit aufschlagen. Matthäus Kapitel 18, einfach nur den Vers 15. Dort heißt es dann, sündigt aber dein Bruder oder deine Schwester, so geh hin und weise ihn oder sie zurecht zwischen dir und ihm allein. Hört er auf dich, so hast du deinen Bruder gewonnen. Jesus sagt hier an dieser Stelle ganz eindeutig, dass wir zu Menschen gehen sollen, bei denen Probleme vorliegen. Wir sollen ihnen helfen, wieder auf den richtigen Weg zu kommen. Paulus bestätigt das nämlich auch im 1. Korintherbrief, den Kapiteln 5 und 6. Er sagt dort ganz klar, dass Sünde nicht einfach weiter ausgelebt werden soll, sondern dass die Gemeinde darauf reagieren soll. Auch sagt Jesus in Johannes 8, Vers 7, wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Wenn man das jetzt so verstehen wollte, dass nur Menschen, die absolut sündenfrei sind, als Richter oder als Anwälte arbeiten dürfen, dann würde die Welt nicht mehr funktionieren und viele der Weisungen in den 5 Büchern Mose wären auch nicht mehr möglich. Das kann es also einfach nicht sein. Wenn wir uns das aber genau angucken, was sagt die Weisung noch einmal aus, wenn ich zum Bruder oder zur Schwester gehen soll, bei der oder bei dem ich sehe, dass gesündigt wird? Nun, erstens mal soll das Ganze unter 4 Augen geschehen. Es soll nicht so geschehen wie bei der Frau, die dort eben beim Ehebruch ertappt wurde. Da waren die ganzen Menschen außen herum und haben mit dem Finger auf sie gezeigt. Die Jesusregel sagt, du und die andere Person allein unter 4 Augen. Da steht übrigens auch nicht, sagt dem Prediger Bescheid, dass er dann dorthin geht. Es geht darum, dass man persönlich dorthin geht zu der Person, die man sieht, dass sie eben lebt in einer Art, wie Jesus das nicht möchte. Und dann, was soll man als Botschaft mitbringen? Die Botschaft lautet im Endeffekt ganz genauso wie bei Jesus und der Ehebrecherin. Es heißt, sündige hinfort nicht mehr. Die Menschen sollen einen neuen Weg einschlagen. Natürlich gibt es auch noch den Ausschluss. Aber auch da ist es dann ganz wichtig, dass die ganze Gemeinde dahinter steht und mehrere Zeugen mit dazugehören. Verlassen wir jetzt aber mal wieder die Jesusregel, die ganz genauso ist wie das, was Jesus der Ehebrecherin sagt. Es geht darum, eine zweite Chance zu haben. Wenn wir uns angucken, was in Johannes 8 passiert, da kommen gleich mehrere Fragen auf. Frage Nummer 1 ist, wohin hätte diese Frau eigentlich gebracht werden sollen? Eigentlich wäre der Weg gewesen zum Gericht. Dort wäre es an der richtigen Stelle gewesen, aber nicht bei Jesus. Das ist schon mal äußerst seltsam. Damit sind wir gleich bei Frage 2. Warum brachten sie jetzt die Ehebrecherin zu Jesus Christus? Interessanterweise ist in diesem Vers das Du betont. Mose sagt, aber was sagst du? Die Leute gehen also ganz direkt auf Jesus ein. Sie wollen etwas von ihm. Und das macht es sehr anrüchig, denn eigentlich bräuchten sie ihn an dieser Stelle überhaupt nicht. An dieser Stelle steht Jesus vor einem echten Dilemma. Hier gibt es jetzt 2 Möglichkeiten. Entweder Jesus sagt, jawohl, sie muss verurteilt werden, sie muss gesteinigt werden. Dann würde er Probleme bekommen mit den Römern, denn zu dieser Zeit durften nur die Römer ein Todesurteil durchführen. Würde aber sagen, lasst Gnade walten und alles ist okay. Dann gäbe es ein Problem mit dem Gesetz Mose, was ganz klar sagt, dass diese Frau gesteinigt werden sollte. Und wieder hätten seine Gegner eine Möglichkeit, um ihn anzuklagen. Er war also ganz klar in einem Dilemma. Frage 3 ist, wer hätte eigentlich noch anwesend sein müssen? Die Frau wird eigentlich und unwahrscheinlich nur alleine Ehebruch getrieben haben, sondern es muss eine zweite Person da gewesen sein, mit der sie diesen Ehebruch vollziehen konnte. Wo also bitteschön ist eigentlich der Mann, der auch hier nach den Büchern Mose das Todesurteil verdient hätte? Die ganze Sache ist also äußerst anrüchig. Und jedem müsste eigentlich klar sein, dass hier die Gegner Jesu wirklich nur da sind, weil sie ihm eine Falle stellen. Und Jesus, er sitzt jetzt da und die Leute umringen ihn. Die Spannung ist zu spüren und alle warten sie darauf, wie wird jetzt Jesu Reaktion sein? Und Jesus sagt einfach gar nichts an dieser Stelle. Er beugt sich einfach nieder und er schreibt in den Staub mit seinem Finger. Und die Leute sind äußerst verwundert. Seine Ankläger rücken näher und sie schauen, was er tut. Aber warum in aller Welt schreibt Jesus in den Staub? Ich vermute, es ist ein Bild, was aus dem Alten Testament stammt. Und ich lade ein, diesen Text mit aufzuschlagen. Er steht im Buch Jeremia Kapitel 17. Jeremia Kapitel 17, und ich würde gerne zwei Verse aus diesem Kapitel vorlesen. Vers 1, dort heißt es, die Sünde Judas ist geschrieben mit eisernem Griffel und mit diamantener Spitze gegraben auf die Tafel ihres Herzens und auf die Hörner an ihren Altären. Vers 13, denn du, Herr, bist die Hoffnung Israels. Alle, die dich verlassen, müssen zu Schanden werden, und die Abtrünnigen müssen auf die Erde geschrieben werden, denn sie verlassen den Herrn, die Quelle des lebendigen Wassers. Das Grundthema hier in diesem Kapitel ist die Sünde. Und das nächste, was dort steht, ist, dass diejenigen, die den Herrn verlassen, also getrennt sind, und Sünde ist auch Trennung von Gott, dass sie in den Erdboden geschrieben werden sollen. Hier an dieser Stelle nutzt Jesus etwas und greift etwas auf, was seine Ankläger wirklich genau kennen müssten. Die Abtrünnigen sollen in die Erde geschrieben werden. Interessant dazu vielleicht die Bemerkung, dass auch der Name Adam für den Mensch eigentlich ungefähr bedeutet Erdling, der, der aus der Erde kommt. Aus der rabbinischen Tradition heraus ist auch das gesamte Volk einfach etwas Verwerfliches. Sie werden die Erdlinge genannt und die Pharisäer stehen über ihnen. Denn schließlich ist der Erdboden oder der Ackerboden damals von Gott verflucht worden. Also ist in ihrer Sicht das gesamte Volk verflucht, denn sie sind ja die Erdlinge. Sie sind von Erde genommen worden. Ellen White schreibt das Folgende an dieser Stelle. Ungeduldig über sein Zögern und seine scheinbare Gleichgültigkeit kamen die Ankläger näher und drängten ihn, sich der Angelegenheit anzunehmen. Doch als ihre Blicke, den Augen von Jesus folgend, auf den Boden zu seinen Füßen fielen, erbleichten sie. Dort vor ihnen aufgezeichnet standen die sündigen Geheimnisse ihres Lebens. Nun standen sie selber schuldig und verurteilt in der Gegenwart der unendlichen Reinheit. Sie zitterten aus Furcht, die verborgene Schuld ihres Lebens könnte vor den vielen Anwesenden ans Licht kommen. Einer nach dem anderen stahl sich mit gesenktem Haupt und niedergeschlagenen Augen davon. Ganz krass wird es übrigens, wenn wir den folgenden Satz von Ellen White noch mit dazu nehmen. Sie schreibt, diese angeblichen Hüter der Gerechtigkeit hatten selbst die Frau zur Sünde verleitet, damit sie Jesus eine Falle stellen konnten. Ja, sie wollten Jesus eine Falle stellen. Die Pharisäer wollten über Jesus zu Gericht sitzen. Aber in diesem Moment, als sie die ihre eigenen Sünden auf dem Boden geschrieben sehen konnten und alle Menschen sie eigentlich hätten lesen können, standen sie selbst vor Gericht, vor dem Gericht des großen Weltenrichters, vor dem Herrn der Welt, der alles geschaffen hat. Dazu noch einmal einen kleinen Ausschnitt aus Jeremia Kapitel 17, und zwar die Verse 9 und 10. Dort heißt es, es ist das Herz ein trotzig und verzagt Ding. Wer kann es ergründen? Ich, der Herr, kann das Herz ergründen und die Nieren prüfen und gebe einem jeden nach seinem Tun, nach den Früchten seiner Werke. Egal, was wir Menschen anderen Menschen vorspielen wollen, Gott sieht. Er sieht das Innerste. Er weiß, was wirklich in unserem Herzen vorgeht. Er kennt unsere Motivationen und auch das intrigante Verhalten der Personen, die hier zu Gericht über Jesus sitzen wollen. Aber Jesus selber ist ja der Weltenrichter. Er kennt alles. Er kann auch in die Herzen schauen. Er weiß, was in den Menschen ist. Das steht ganz klar und explizit auch geschrieben im Johannesevangelium Kapitel 2 in den Versen 24 und 25. Johannesevangelium Kapitel 2, die Verse 24 und 25. Dort heißt es, aber Jesus vertraute sich ihnen nicht an, denn er kannte sie alle. und bedurfte nicht, dass ihm jemand Zeugnis gab vom Menschen, denn er wusste, was im Menschen war. Indem er ihnen das zeigt, zeigt er ihnen, dass er der Prophet ist, von dem im 5. Buch Mose geschrieben wird. Er ist der Herr über alles. Er kennt ihre innersten Gedanken. Und sie ziehen sich verschämt zurück. An dieser Stelle haben plötzlich die Pharisäer und Schriftgelehrten ihre zweite Chance. In dem Moment ist der Vorhang gefallen. Sie konnten sehen, sie konnten verstehen und sie mussten wissen, Jesus ist der Messias. Jesus ist Gott selbst. Er kennt sie. Sie hätten einfach darauf eingehen können. Es wäre ihre Chance. Doch stattdessen schlichen sie von dannen. Schön ist, dass man lesen kann, später in der Apostelgeschichte, dass auch eine ganze Reihe von Priestern dann sich zu Jesus Christus bekehrt hatten. Sie hatten dann ihre Chance genutzt. Aber de facto, jeder Mensch hat eine Chance und es braucht Umkehr. Ohne Umkehr können wir nicht mit Gott zusammen sein, denn Sünde trennt uns ganz klar von Gott. Schon der erste Schritt zu Jesus Christus braucht diese Umkehr. Das Wort, was da so schön im Griechischen verwendet wird, heißt Metanoia. Und es bedeutet in etwa Sinneswandel, Umkehr, Umdenken. Ich beginne etwas vollständig neu. Als zu Pfingsten der Heilige Geist ausgegossen wurde und die Menschen in ihrer Sprache das Evangelium hörten, heißt es in Kapitel 2, Vers 37, es ging ihnen durchs Herz. Und sie fragten dann Paulus und die anderen Apostel, was sollen wir tun? Und Paulus sagte, Metanoia, kehrt um und dann lasst euch taufen. Die Bekehrung, die Hinkehr zu Jesus Christus, ist der allererste Schritt. Es braucht es, um mit Jesus Christus zusammen sein zu können. Ohne Umkehr ist das nicht möglich. Johannes schreibt es unter anderem auch in seinem ersten Brief. Im ersten Johannesbrief, Kapitel 1, die Verse 8 bis 10. Erster Johannesbrief, Kapitel 1, die Verse 8 bis 10. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, wir haben nicht gesündigt, so machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Wir alle sind Sünder, durchweg. Kein Mensch in der ganzen Welt kann durch seine eigenen Werke sich selber erlösen. Es geht nicht. Wir brauchen Jesus Christus, wir brauchen seine erlösende Gnade. Aber es braucht die Hinwendung zu ihm, um dieses Geschenk auch wirklich annehmen zu können. Wenn wir errettet sind, dann wird uns Jesus Christus leiten. Dann wird er uns helfen, auf diesem Weg zu bleiben, der der richtige Weg ist, mit ihm zusammen, um Erlösung haben zu können, um einmal dabei zu sein, wenn Jesus Christus wiederkommt. Ellen White schreibt in Sieg der Liebe unter anderem auch das Folgende. Obwohl er, Jesus, die Sünde nicht beschönigte, noch das Schuldgefühl schmälerte, war er bemüht, nicht zu verurteilen, sondern zu erretten. Jesu Ziel war die Errettung. Er wollte die Frau erretten, die vor ihm kniete. Er wollte die Pharisäer und Schriftgelehrten erretten, die dort sahen, dass er wusste, wer sie wirklich sind. Und de facto, wir alle stammen von Adam und Eva ab. Wir alle haben keine Chance, das ewige Leben zu sehen, hätten keine Chance, das ewige Leben zu sehen, wenn Jesus nicht wäre und die Erlösung für uns bewirkt hätte. Wir alle, jeder von uns, brauchen diese zweite Chance. Und wir alle sind aufgerufen, wie im ersten Johannesbrief und auch wie in Johannes Kapitel 8. Sündige hinfort nicht mehr. Lass los von dem, was dich beschwert und was dich kaputt macht. Sieh auf Jesus Christus und gehe voran. Denn es ist ganz wichtig, dass wir nicht dieses Geschenk verspielen, dass wir nicht, wie viele der Pharisäer und Schriftgelehrten, einfach nur weggehen und sagen, ich will's nicht sehen, ich mache die Augen zu, es wird schon alles gut werden. Aber von alleine wird nicht alles gut. Wir brauchen Jesus Christus, seine erlösende Gnade und dann die Führung durch den Heiligen Geist, damit wir diesen Weg mit Jesus auch wirklich gehen können. An dieser Stelle möchte ich euch alle einladen. Seht auf das, was Jesus Christus hier an dieser Frau gesagt hat. Seht auf das, was er an den Mann am Teich Bethesda gesagt hat. Er hat zu allen gesagt, sündige hinfort nicht mehr. Schaut darauf und versteht, dass es wichtig ist, dass ihr auch damit gemeint seid, dass wir alle gemeint sind und dass wir alle diese zweite Chance bekommen können. Eigentlich sind wir alle dort und knien vor Jesus Christus, unserem Erlöser. Eigentlich, während wir dort knien, sind nicht nur die Pharisäer und Schriftgelehrten da, sondern der Gegenspieler von Gott ist da und er zeigt mit dem Finger auf uns und er möchte uns verdammen und er möchte, dass wir den Mut verlieren. Aber Jesus sagt, ich bin da, ich verdamme dich nicht. Ich spreche ganz klar zu dir, denn das brauchst du, damit du verstehst, dass du meine Hilfe brauchst. Aber ich verdamme dich nicht. Komm zu mir, höre auf mich und nimm meine Gnade an. Ich möchte euch einladen, diese zweite Chance zu nutzen. Wir alle haben sie und wir können im ewigen Leben für immer mit Jesus verbunden sein. Höre auf ihn, bete zu ihm, sei mit ihm zusammen und halte dich an ihm fest. Er wird dich sicher an den Tag hinführen, wo er selber wiederkommen wird, um uns in die Ewigkeit zu holen, auf die neue Erde. Gott segne dich. Amen. Ich möchte euch noch einladen zu einem Gebet. Herr Jesus, danke dafür, dass du bereit warst, diesen Weg zu gehen. Danke dafür, dass du dich für uns geopfert hast. Du bist Herr über das gesamte Universum und du liebst aber jeden Einzelnen von uns so, als würden nur wir existieren. Bitte hilf uns, wirklich auf dich zu schauen. Bitte hilf uns, dir ganz zu vertrauen. Nimm du unsere Sünde, wirke durch deinen Heiligen Geist und hilf uns, dass wir uns ganz zu dir kehren, dass keine Sünden zwischen dir und uns stehen, damit wir deine volle Gnade erhalten können. Danke dafür für dieses Angebot. Wir freuen uns darüber von ganzem Herzen und möchten gerne für immer mit dir verbunden sein. Im Namen Jesu. Amen.